Ja, wir sprechen über den Glauben. Wir haben über die Grundlagen des Glaubens gesprochen, über verschiedene Aspekte. Und der Herr möchte ja, dass wir Menschen des Glaubens sind. Er möchte, dass wir Glauben haben, dass wir im Glauben vorwärts gehen. Er sagt, dass es unmöglich ist, ihm wohlzugefallen ohne Glauben. Und manchmal leben wir so, als ob Gott jemand wäre, der uns einstellt in einer Fabrik, meinetwegen, wo wir irgendetwas produzieren wollen. Und dann kommen wir da am Arbeitsplatz an und dann sagt er, guck mal, da steht die Maschine und das ist das Endprodukt. Ja, das wollen wir hinterher haben und jetzt fang bitte an. Und dann stehst du davor und du sagst, ja, aber wie bediene ich denn die Maschine? Und der Vorarbeiter oder dein Vorgesetzter, wie auch immer, sagt, das kann ich dir auch nicht sagen. Kannst du dir selber aussuchen. Dann fängst du an zu bauen und dann kriegst du da, weiß ich nicht, statt meinetwegen, du baust Fenster oder so und dann fängst du da an und zack, hast du dann plötzlich eine Schiffsglocke produziert oder eine Tür oder ein Autoreifen und so weiter. Und er fragt sich so, ja, sag mal, ich habe dir eigentlich gesagt, dass da was anderes bei herauskommen soll. Du sagst, ja, ich habe halt das gemacht, was ich konnte. Und manchmal leben wir so ein kleines bisschen so in Bezug auf Gott. Und wenn Gott sagt, dass es unmöglich ist, ihm wohlzugefallen ohne Glauben, dann liegt doch auf der Hand, dass der Herr uns auch erklärt, was Glauben ist und wie er funktioniert und wie wir diesen Glauben bekommen können, oder? Also sicherlich, bei Gott gibt es auch Mysterien. Es gibt wundersame Dinge, die wir nicht ergründen können, die wir mit unserem Verstand vielleicht auch nicht so erfassen können. Und das ist ja auch das Spannende beim Herrn, dass wir eben nicht alles erklären können, dass wir nicht alles mit wissenschaftlichen Methoden begreifen und darlegen und erklären können, sondern dass es ganz viel gibt, was einfach ein Mysterium ist, was mystisch ist im besten Sinne des Wortes, wo es Geheimnisse Gottes gibt. Und ich liebe das so, diese Geheimnisse Gottes zu erleben und immer wieder so in so Bereiche zu kommen, wo ich sage so, oh, preis dem Herrn, das ist neu und das, Herr, wie darf ich das verstehen, wie ist das und so weiter. Aber gleichzeitig gibt der Herr uns in solchen grundlegenden Dingen auch einfach klare Strukturen und Anweisungen und Hinweise, wie wir mit diesen Dingen leben können. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wir dürfen wissen, wie Glauben funktioniert. Wir dürfen wissen, wie wir Glauben bekommen können, wie wir Glauben einsetzen können und wie wir auch dafür sorgen können, dass unser Glaube Resultate bringt. Ich hatte euch am letzten Sonntag dieses Beispiel genannt von der Heilung der blutflüssigen Frau. Und wir sehen an diesem Beispiel, wie Glaube funktioniert. Und das bezieht sich nicht nur auf Heilung, das will ich auch nochmal sagen. Hier ist die Rede von Heilung, aber wir bekommen in diesem Beispiel etwas vermittelt, wie wir grundsätzlich unseren Glauben einsetzen und praktizieren können. Und es gibt ganz klare Schritte, die uns dort aufgezeigt werden und Dinge, die wir erkennen können und die wir tun können. Ganz egal, ob du Heilung brauchst, ob du Versorgung brauchst, ob es um Beziehungen geht, ob es um Herausforderungen geht, vor denen du stehst. Es gibt Prinzipien, geistliche Prinzipien, die funktionieren, die immer funktionieren, immer auf die gleiche Weise funktionieren. Und hier sehen wir so ein Prinzip, wie Glaube funktioniert. Dieses Beispiel steht in Markus 5, Vers 22 bis 34. Ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit wir da wieder anknüpfen können, wo wir letzte Woche waren. Es ist also so, dass Jesus unterwegs ist und dass er nach Kapernaum kommt und dort begegnet ihm der Jairus, das ist der Synagogenvorsteher, und er fällt zu seinen Füßen nieder und sagt, Jesus, bitte komm mit und rühre meine Tochter an, meine Tochter liegt im Sterben, komm und heile sie, komm in mein Haus und tu ein Wunder. Und Jesus entscheidet sich mitzugehen, sie sind zusammen unterwegs, sie sind auf dem Weg nach Kapernaum und schon in Kapernaum. Und dann lesen wir, und das ist so eine Klammer, diese Geschichte von Jairus und der Tochter ist eine Klammer für die Geschichte der blutflüssigen Frau. Da begegnen wir dieser blutflüssigen Frau, die zu Hause in ihrem Haus sitzt und von der gesagt wurde, als sie von Jesus gehört hatte, Also das war diese Frau, die war 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet. Sie hatte vieles erlitten von den Ärzten. Sie hatte all ihr Geld aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt. Es war sogar noch schlimmer mit ihr geworden. Und dann heißt es, als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten, rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und das Ergebnis war, dass die Quelle ihres Blutes vertrocknete, dass sie am Leib merkte, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und dann steht hier, dass Jesus die Kraft erkannte, die von ihm ausgegangen war. Und er drehte sich um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger wundern sich und er schaut sich um und dann sah er die Frau, die das getan hatte. Und sie kam zu ihm, sie fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und Jesus sagt zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und wir haben am letzten Sonntag schon gesehen, welche Schritte diese Frau gegangen ist. Und ich möchte das nochmal sagen, an diesem Beispiel können wir gut erkennen, welche praktischen Schritte im Glauben wir, egal um welchen Bereich es in deinem Leben geht, welche praktischen Schritte wir gehen können, was wir tun können, um im Glauben zu bitten, zu handeln und das Erbetene zu bekommen. Und lass mich das auch nochmal sagen, es ist nicht nur so, dass Gott uns die Bedienungsanleitung gibt, wenn du mal so bei dem Bild der Maschine bleiben willst, sondern es ist auch nicht schwer, von Gott etwas zu bekommen. Es ist nicht schwer, im Glauben von Gott etwas zu erbitten, denn er möchte, dass wir das tun. Er möchte, dass wir Männer und Frauen des Glaubens sind. Und ich will mal sagen, Gott ist nicht geizig und hält auch nichts vor uns zurück. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, da lesen wir in Vers 19, da sagt Paulus, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. In Christus ist uns der Wille Gottes offenbart worden. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Und wir sehen hier an dieser Bibelstelle und auch an anderen Bibelstellen, die Ähnliches ausdrücken, dass Gott Ja gesagt hat, dass er, als Jesus Christus auf diese Erde kam, als er für uns starb am Kreuz, als er sein Leben für uns gab, als er uns wieder versöhnt hat mit dem Vater, dass in Christus ein Ja gesprochen worden ist, dass Gott gesagt hat, ja, ich möchte, dass du in meinem Reich bist, ja, ich möchte, dass du mein Sohn bist, ich möchte, dass du meine Tochter bist, ja, ich möchte, dass die Verheißungen, die ich ausgesprochen habe, auch für dich gelten und ich sage hiermit offiziell Ja. Und ihr Lieben, lasst uns nicht misstrauisch sein oder abwartend sein, sondern wir dürfen das nehmen, was Gott gesagt hat und wir dürfen hingehen und sagen, ja, Gott hat Ja gesagt und ich sage auch Ja. Gott hat sich eindeutig ausgesprochen. Die Sache ist völlig klar und wir dürfen Ja zu den Verheißungen Gottes sagen, weil er Ja gesagt hat und wir dürfen sie für uns nehmen. Wir wissen, dass Gott seine Verheißungen durch den Tod Jesu für uns bestätigt und verfügbar gemacht hat. Und lass uns gar keinen Zweifel daran aufkommen, sondern festhalten an dem, was das Wort Gottes sagt. Die Verheißungen Gottes gelten für uns. Wir dürfen sie im Glauben annehmen. Und das hat diese Frau auch getan. Genau das hat die Frau auch getan. Das erste war, und das hatte ich euch gesagt, als sie von Jesus gehört hatte, sie hörte die gute Botschaft von Jesus. Sie hatte gehört, dass Jesus eine gute Botschaft für die Armen hatte. Sie hatte gehört, dass Jesus Menschen freigemacht hat von dämonischen Bindungen, dass er Kranke gesund gemacht hat, immer wieder und wieder, dass er Bedrückte von ihrer Last befreit hat. Sie hatte gehört, dass Jesus mit seinem Kommen das angenehme Ja des Herrn ausgerufen hat. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Sache, dieses angenehme Ja des Herrn. Das bedeutet für uns nicht so viel. Wir können manchmal mit diesem Konzept nicht so viel anfangen, aber das angenehme Ja des Herrn, damit war das Jubeljahr gemeint. Und dieses Jubeljahr war das 50. Jahr Und das Volk Israel sollte in diesem 50. Jahr Freilassung ausrufen für all seine Bewohner. Also Freilassung im weitesten Sinne. Da, wo Schuldverhältnisse eingegangen worden sind, wurden diese Schuldverhältnisse aufgelöst. Die waren sozusagen beendet. Es gab denn immer einen gerechten Ausgleich, dass also nicht Leute im 49. Jahr irgendwas gekauft, gepachtet oder gemietet hatten und dann viel Geld bezahlt haben und im nächsten Jahr hat dann der Besitzer gesagt, so, jetzt ist das Jubeljahr, jetzt nehme ich mir alles wieder zurück und dein Geld behalte ich auch noch. Also es gab einen Ausgleich in diesen Dingen, aber es sollte alles wieder zurückkommen an seine Besitzer. Eine Rückerstattung des Eigentums und hier heißt es zum Beispiel im dritten Mose, wo davon die Rede ist, und jeder sollte zu seiner Sippe zurückkehren. Das heißt, er sollte zurückkehren in seine Familie. Wenn jemand sich als Sklave hat verkaufen müssen, weil er kein Geld hatte, dann durfte er im 50. Jahr zurückkehren zu seiner Familie und war frei. Und dieses Jubeljahr, dieses angenehme Jahr des Herrn, was Jesus da ausgesprochen hat, das sprach von einer umfassenden Rückerstattung, Freilassung, Freisetzung, Wiedereinsetzung in das, was den Leuten gehört. Und das hatte diese Frau gehört. Und du kannst dir vorstellen, sie hatte dieses Konzept, sie wusste von diesem Konzept. Sie kam ja, sie war Jüdin, sie kam aus dem Volk, sie wusste, was das Gesetz sagt. Und wenn, als Jesus aufgetreten ist und gesagt hat, ich verkündige euch ein angenehmes Jahr des Herrn, da hat sie gehört, ja. Und das hat mit Jesus angebrochen. Und das bedeutet Rückerstattung, Freilassung, Freisetzung auch für mich. Das hat sie verstanden. Und das bewirkte Glauben in ihr. Kannst du dir das vorstellen? Als sie das gehört hat, wo Jesus sagte, Ich sage euch, das angenehme Jahr des Herrn, das Jubeljahr des Herrn hat hiermit angefangen, dass sie verstanden hat, ja, und das gilt für mich. Und das bedeutet Freilassung und Freisetzung im weitesten Sinne. Und das gehörte Wort produzierte Glauben in ihr. Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Gottes. Römer 10, Vers 17. Und genauso und nicht anders ist es auch in deinem und meinem Leben. Das gehörte Wort, das Wort Gottes, produziert Glauben in uns. Deswegen entsteht Glauben, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und füllen. Und deswegen müssen wir auch darauf achten, womit wir uns beschäftigen. Deswegen müssen wir uns auch in besonderer Weise darauf schauen, was lasse ich eigentlich so in mich hinein? Was höre ich? Womit beschäftige ich mich? Welche Doktrin oder Lehren nehme ich auch in mich auf? Also wir müssen auch da aufmerksam sein, und uns dessen bewusst sein, dass das Wort Gottes, das, was gesprochen wird, immer Glauben produziert. Und wenn du also ein Anliegen hast, wie diese kranke Frau, und Glauben dafür aufbauen möchtest, ganz egal, was es ist, dann beschäftige dich mit dem Wort Gottes und siehe, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat. Sie hat das so getan. Sie hörte von Jesus, sie hörte von Gott und Glauben entstand. Und woran sehen wir, dass der Glaube da war? Ihr Glaube sprach, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Eine klare Aussage. Sie hat nicht gesagt, vielleicht sollte ich mal versuchen, sein Gewand anzurühren und eventuell wird dann der Funke überspringen und vielleicht werde ich dann geheilt werden. So spricht nicht der Glaube. Das war nicht der Glaube der Frau, sondern da kam eine klare Aussage und sie wusste, wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Punkt. Der Glaube in der Frau sprach. Der Glaube sprach. Gib deinem Glauben eine Stimme, indem du die Verheißungen Gottes für dein Leben aussprichst. Wenn du merkst, da du hast dich mit dem Wort Gottes beschäftigt, da ist Glaube gewachsen, dann sprich diese Dinge aus. Denke nicht nur drüber nach, sondern sprich sie aus. Sprich sie aus, rede darüber und gib deinem Glauben Worte, gib deinem Glauben eine Stimme. Und selbst wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, hat es eine Auswirkung und hat es Kraft und wird etwas bewirken. Baue deinen Glauben mit Hilfe des Wortes Gottes auf und dann sprich im Glauben zu den Bergen deines Lebens. Amen. Amen. Ich hatte euch einige Beispiele genannt. Hör dir ruhig nochmal die Predigt an. Sie sind ja jetzt alle online auf unserer Webseite verfügbar. Auf der Webseite der Küstenkirche www.küstenkirche.de und unter Podcast kannst du die Predigten hören. Du kannst sie auch abonnieren als Podcast. Hör dir das einfach nochmal an. Das waren die beiden ersten Schritte, die diese Frau ging. Sie hörte, Glaube entstand und dann redete sie, dann sprach sie, dann gab sie ihrem Glauben eine Stimme. Und dann, und das ist das Nächste, steht hier von der Frau geschrieben, als sie von Jesus gehört hatte, nachdem sie gesprochen hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Die Frau handelte gemäß ihres Glaubens. Und das ist der nächste wichtige und wesentliche Schritt. Sie handelte gemäß ihres Glaubens. Und das war extrem wichtig für die Frau. Also wir sehen hier, sie hatte ja den Glauben. Sie sagte, ja, wenn ich sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Aber weißt du, wenn sie nicht den Schritt im Glauben gegangen wäre, wenn sie nicht aus dem Haus herausgetreten wäre, dann hätte sie dort mit ihrem Glauben, dass Jesus sie heilen kann, sitzen können und wäre wahrscheinlich gestorben. Sie wäre zu Hause geblieben und ihr Glaube hätte ihr nichts genützt. Ich weiß es nicht, vielleicht hätte der Heilige Geist zu Jesus geredet oder hätte eine prophetische Einsicht bekommen, er hätte an die Tür der Frau geklopft und hätte gesagt, Frau, ich heile dich, ich weiß es nicht. Aber so war es hier nicht. Und wenn sie zu Hause geblieben wäre, wenn sie nicht aufgrund ihres Glaubens gehandelt hätte, wenn sie nicht hingegangen wäre, Jesus berührt hätte, wäre sie nicht geheilt worden. Das ist zumindest das, was ich hier aus dieser Geschichte erkenne. Und lass mich das auch sagen, das Handeln fiel ihr ganz und gar nicht leicht. Also du musst dir die Situation dieser Frau vorstellen. Das war wirklich etwas, was sie Überwindung gekostet hat, was Mühe gekostet hat, was auch ein Risiko beinhaltet hat. Du darfst nicht vergessen, diese Frau war körperlich geschwächt. Da steht, dass sie 12 Jahre lang diesen Blutfluss hatte. Die Frau, die war anämisch, die litt an Blutarmut, die war wahrscheinlich körperlich so geschwächt, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte. In Berlin würde man sagen, die sah aus wie der Tod auf Latschen. Ja, und also das heißt, sie musste sich aufraffen und musste entgegen ihrer Gefühle, entgegen ihrer körperlichen Schwäche handeln. Sie musste ihrem Glauben erlauben, sie auf die Straße zu treiben, wenn ich es mal so sagen darf. Sie musste etwas überwinden, sie musste ihre Schwäche überwinden. Das Zweite, was sie überwinden musste, und das wog mindestens genauso schwer, das jüdische Gesetz verbot es, dass sie auf die Straße ging und sich unter andere Menschen mischte. Sie war mit dieser Krankheit kultisch unrein und es war vom Gesetz her verboten, andere Menschen zu berühren, irgendwie in Gesellschaft zu gehen und damit andere unrein zu machen. Und das Zweite musst du auch überlegen, da ging Jesus, der Rabbi, Jesus, der Lehrer, der hochgeschätzte Lehrer, wo Leute gesagt haben, wo er selber von sich sagte, ich bin der Sohn Gottes, aber wo andere zumindest gesagt haben, er ist ein Rabbi, er ist ein Lehrer. Und dann sollte die Frau da hingehen und den Lehrer berühren und den Lehrer unrein machen. Ich meine, das musst du dir vorstellen. Die Frau hat genau gewusst, genau verstanden, was das für sie bedeutete. Und das wollte sie ganz gewiss nicht. Sie wollte nicht Jesus, den hochgeschätzten Jesus, den Lehrer unrein machen. Sie wollte Heilung empfangen, aber nicht gegen das Gesetz handeln und dafür sorgen, dass er auch noch verunreinigt wurde. Und das Nächste war ja, der Jairus, der Synagogenvorsteher, der stand genau daneben. Mit Sicherheit kannte Jairus die Frau. Ich nehme an, dass bevor sie diese Krankheit hatte, dass sie regelmäßig in der Synagoge war. Und so groß war jetzt Kapernaum auch nicht, dass das irgendwie wahrscheinlich nicht bekannt war, dass die Frau diese Krankheit hatte. Und Jairus stand genau daneben. Und weißt du, was passiert wäre, wenn sie dahin spaziert wäre und irgendwie da aufgetreten wäre und Jesus berührt hätte? Jairus hätte gesagt, im Moment mal, du bist doch krank und du darfst hier nicht auf die Straße gehen. Was machst du eigentlich hier? Wieso berührst du den Lehrer? Und die Strafe dafür war Steinigung. Da war das Risiko und die Gefahr, dass sie hätte gesteinigt werden können. Und das war sehr real. Das war das Gesetz. Und das wusste sie. Und trotzdem hat sie sich gegen all diese Widerstände durchgesetzt und hat gesagt, ich muss meinem Glauben folgen. Egal, was es mich kostet. Das war ein enormes Risiko. Das hätte ja auch so ausgehen können, dass sie Jesus berührt hätte, geheilt worden wäre und trotzdem gesteinigt worden wäre. Ne? Also, verstehe mich mal richtig, dann wäre sie im gesunden Zustand gesteinigt worden und gestorben, ja. Also dann wäre sie wahrscheinlich schneller tot gewesen, als aufgrund ihrer Krankheit zu sterben. Aber das waren reale Dinge, das waren Gedanken, die, kann ich mir vorstellen, in ihrem Kopf herumschwirrten und die sie bewegten und wo sie innerlich gekämpft hat und wo sie vielleicht gesagt hat, oh, soll ich das tun, soll ich dieses Risiko eingehen oder bleibe ich zu Hause und vertraue, dass Gott mich auch so irgendwie heilt. Und ich glaube, dass sie aus dem Grunde, weil der Glaube sie so bewegt hat, so getrieben hat, so in Gang gesetzt hat, dass sie deswegen auch von hinten durch die Volksmenge kam und Jesus von hinten berühren wollte. Vielleicht hat sie sich gedacht, ja, okay, ich weiß, es widerspricht allem, was ich weiß und was ich darf, aber ich schleiche mich nur ganz kurz raus. Ich gehe nur ganz kurz aus dem Haus. Ich lege mir noch ein Tuch über, damit mich keiner erkennt. Und ich verstecke mich in der Volksmenge. Da war ja immer was los um Jesus herum. Und ich verstecke mich irgendwo ganz hinten, damit Jairus mich nicht sieht, damit auch Jesus mich gar nicht wahrnimmt. Und dann berühre ich Jesus nur ganz kurz. Ich tappe ihm nicht auf die Schulter oder umarme ihn. Nein, ich berühre nur sein Gewand. Ich berühre nur die Quaste an seinem Gewand. Das reicht mir schon. Und er wird es nicht merken. Keiner wird es merken. Und dann werde ich geheilt und dann gehe ich in mein Haus zurück. Und dann werde ich mich dem Priester zeigen und sagen, ich bin geheilt, aber niemandem verraten, wie das zustande gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das ihr Beweggrund war, warum sie dann so von hinten sich anschleichen wollte. Wir wissen aus der Geschichte, dass es anders kam, dass die ganze Sache aufgeflogen ist, aber Fakt ist, dass ihr Glaube und ihre dementsprechende Handlung am Ende ihre Heilung bewirkt haben. Und ich sage euch, Glaube erfordert eine Handlung. Wir müssen auf der Grundlage unseres Glaubens handeln, auch wenn das ein gewisses Risiko beinhaltet. Ich habe euch das Beispiel von Georg Müller genannt. Ihr erinnert euch bestimmt daran, der Waisenvater von Bristol, der ja viele tausende Waisenkinder damals im 18. Jahrhundert versorgt hat, der Waisenhäuser aufgebaut hat und so weiter und der nie um Geld gebeten hat und der immer gesagt hat, mein Gott, unser Gott wird uns versorgen, keines meiner Kinder wird jemals Hunger leiden, jemals Mangel haben. Und ihr erinnert euch an die Geschichte, dass eines Morgens die Speisekammer leer war. Und dass da mehrere hundert, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, mehrere hundert Kinder da waren, die Frühstück brauchten, die Hunger hatten, die darauf gewartet haben, dass Georg Müller dafür sorgt, dass der Tisch gedeckt ist. Und er hatte nichts. Die Speisekammer war leer. Und was hat er getan? Er hat gebetet, er hat Gott gedankt, er hat gesagt, ich weiß, mein Gott wird all unseren Mangel ausfüllen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und meine Kinder werden nicht hungern. Das war sein Glaube. So hat er gebetet, so hat er gesprochen. Das war völlig klar. Und was hat er dann getan? Er handelte. Er ließ die Kinder antreten und sich an den leeren Tisch setzen, vor die leeren Teller, vor die leeren Tassen und hat ein Dankgebet gesprochen und hat gesagt, danke Gott für dieses Frühstück, danke für deine Versorgung. Amen. Und dann klingelte der Milchmann, dessen Wagen vor der Tür zusammengebrochen war. Und der sagte, hey, ich muss schnell zurück in die Werkstatt das Rad reparieren. Hier nehmt die ganze Milch. Dann klingelte der Bäcker, der gesagt hat, ich habe in der Nacht keine Ruhe gehabt. Gott hat gesagt, steh auf und back Brot für das Waisenhaus. Und ich habe um 2 Uhr angefangen, Brot zu backen. Und hier ist es. Nehmt das. Und wie war das? Wie ging das? Georg Müller glaubte zuerst, dann handelte er und dann sah er das Wunder. Er glaubte zuerst, dann handelte er und erst dann sah er das Wunder. Und nicht in einer anderen Reihenfolge. Ich sage gleich noch was dazu. Das ist so wichtig, dass wenn du Glauben hast, dann sprich im Glauben und handle im Glauben. Die Handlungen, das kann durchaus unterschiedlich sein. Der Herr wird dir Weisheit geben, wenn du handeln sollst. Und was du tun sollst. Ich hatte euch auch mal dieses Beispiel genannt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als es um unseren Sohn ging, er hatte ja einen sehr schweren Start ins Leben und nach der ersten oder zweiten OP ging es ihm ja sehr, sehr schlecht und es stand eigentlich auf der Kippe. ob er leben würde oder sterben würde und wo ich gebetet hatte und den Glauben hatte, Gott wird ihn leben lassen, Gott wird ihn bewahren. Und erinnert euch daran, dass ich dann in einem Laden einer bekannten Modefirma stand und auf die Babyklamotten schaute und den Eindruck hatte, ich kaufe jetzt einen Strampler für meinen Sohn. Ich weiß nicht, ob er den, also das war damals unklar, ob er den jemals würde tragen können, aber ich hatte in mir diese Gewissheit und diesen Glauben, Gott wird ihn bewahren, Gott wird ihn leben lassen und ich kaufe jetzt diesen Strampler und den werde ich ihm anziehen. Und ich habe im Glauben gehandelt. Es war eine Mischung zwischen Handeln im Glauben und einer prophetischen Handlung, aber ich habe das gemerkt, ich muss das jetzt tun, ich muss meinem Glauben Ausdruck geben, damit das Ganze in Gang gesetzt wird. Und dann Wochen später wahrscheinlich, haben wir ihn in diesem Strampler gehabt. Und er lebte und Gott hat ihn bewahrt. Und wir müssen unserem Glauben Handlungen hinzufügen, ihr Lieben. Sitz nicht zu Hause, wart nicht ab, sondern wenn du merkst, oh, da ist Substanz in meinem Leben, da ist Glaubenssubstanz, dann handle auf diesem Wort Gottes und tu etwas. Wir sind nicht dumm und machen irgendwelche verrückten Sachen. Der Herr wird uns darin leiten, aber handle im Glauben so, wie die Frau, die losgegangen ist und Jesus berührt hat. Und dann gibt es noch so einige schöne Aspekte in dieser Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Das ist so, wenn man die so liest, ist es manchmal so, so tak, 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 ja, dann war die geheilt und so weiter. Aber da sind so schöne Aspekte drin. Guck mal, noch eine Sache. Die Frau rührte Jesus an und wurde geheilt. Und hast du mal Jesus dabei beobachtet, was Jesus gemacht hat? Der hat gar nichts gemacht. Der stand da, der war umringt von der Volksmenge, der unterhielt sich vielleicht mit Jairus oder irgendwas oder die haben sich da durchgedrängt und der hat überhaupt nichts gemacht. Und das finde ich so begeisternd beim Herrn. Der hat überhaupt gar nichts gemacht. Die Frau berührte ihn auf der Grundlage ihres Glaubens und wurde geheilt. Und Jesus bemerkte lediglich, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Jesus ist überhaupt nicht aktiv geworden. Das ist so, denk manchmal so, ich weiß nicht, ob du schon mal in Berlin in der Raschauer U-Bahn gefahren bist oder S-Bahn. Ich habe das regelmäßig gemacht oder auch in Hamburg und so. Das ist ein besonderes Vergnügen, dass da kannst du dich nicht fragen, so, oh, wer hat mich jetzt berührt, ja. Wenn die Tür aufgeht, dann wirst du zur Tür rausgestoßen, ja, und dann heißt das, komm, Folie, siehst du, dass du auf die Seite kommst, wenn du da irgendwie im Wege stehst und so, was fassen sie mich da an oder so, oder denkst du, jetzt guck dir mal noch in die Tasche oder so. Und bei Jesus war das genauso. Da war das ganz genauso, der wurde gedrängt, geschubst, da waren die Leute und yeah und Jesus und wir wollen alle was von Jesus und die Leute haben ihn auch sonst gerne berührt und waren auf der Suche, dass etwas in ihrem Leben passiert durch die Kraft Gottes. Und dann ist Jesus da und er wird gedrückt und gedrängt und er merkt, da ist Kraft von mir ausgegangen. Da hat mich nicht nur jemand irgendwie berührt sondern da ist Kraft von mir ausgegangen. Und dann fragt er seine Jünger auch noch, wer hat mich berührt? Und ihr kennt die Reaktion der Jünger, so, oh Jesus, was meinst du denn jetzt hier, du? Wer hat mich berührt, du? Was soll denn das? Siehst du doch, alle haben dich berührt, so, uns eingeschlossen. Aber er spürte, dass Kraft von ihm ausgegangen war und dass etwas passiert war, ohne dass er etwas dazu getan hatte. Und er merkte das und er sah die Frau und er hat sofort die Verbindung zusammengekriegt. Er hat sofort gemerkt, das ist eine Frau, die hat Glauben und die hat was gemacht und die war krank. Das war dann wiederum eine Geistesgabe, in der er operierte. Beziehungsweise sie hat ihm ja dann auch die ganze Wahrheit gesagt. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Er sagte nicht, mein Glaube hat dich geheilt. Er hat nicht gesagt, meine Salbung hat dich geheilt. Das haben übrigens nirgendwo im Neuen Testament die Apostel oder Jünger oder irgendwie gesagt, sondern sie haben immer davon gesprochen, dass es die Kraft Gottes war und dass es der Glaube der Leute war, der sie geheilt hat. Und der Glaube der Frau hat in dieser Situation die Kraft Gottes aktiviert. Man könnte es auch so ausdrücken, der Glaube der Frau zog die Kraft Gottes aus Jesus raus. So, ich hoffe, du kannst was damit anfangen. wir können nicht Gott was wegnehmen, was er uns nicht geben will. Also das ist irgendwie schon klar. Aber Glaube aktiviert die Kraft Gottes. Gott reagiert darauf, wenn wir Glauben haben. Jesus hat überhaupt nichts dazu getan, sondern der Glaube verband sich mit der Kraft Gottes und zog die Kraft Gottes aus Jesus heraus und bewirkte diese Heilung. Und Jesus hat gesagt, genau so ist es. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Glauben und Handeln aktivieren die Kraft Gottes. Und lasst uns diese Kraft nicht unterschätzen und dieses, was Jesus uns da gegeben hat, nicht irgendwie links liegen lassen. Das ist so wichtig und so wertvoll. Und was passierte dann? Ich habe es gerade schon gesagt. Ja, die Frau wurde geheilt. Er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Übrigens auch so eine schöne Sache. Warum hat Jesus zu der Frau Tochter gesagt? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Ich glaube, dass er in dem Augenblick auf die Bundesbeziehung angespielt hat, die diese Frau mit Gott hatte. Bei einer anderen Stelle, als er eine verkrümmte Frau geheilt hat, sagt er ja, diese Frau, das ist eine Tochter Abrahams. Die war vom Teufel gebunden, vom Satan gebunden. Und jetzt, der hat sie am Sabbat geheilt, und jetzt soll ihre Fessel gelöst werden. Sollte das nicht so sein? Die Pharisäer haben sich darüber geärgert und aufgeregt. Und er sagte hier, eine Tochter Abrahams. Das ist jemand, der in einem Bund mit Gott steht. Das ist eine Person, die verbunden ist mit Gott. Das ist eine Person, die ein Recht hat auf die Segnungen und die Verheißungen des Bundes. Und dazu gehörte eindeutig Heilung, eindeutig. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich werde keine von den Krankheiten, die ich auf die Ägypter gelegt habe, auf dich legen. Die Frau war Teil des Volkes Israel und dieser Bund galt ihr. Und als Jesus zu ihr gesagt hat, Tochter, da sprach er zu ihr und sagte zu ihr, und du stehst in dem Bund. Und das, was du jetzt empfangen hast, das ist Teil des Bundes, das gehört dir, das ist dein Recht, das ist dein Bundesrecht. Amen? Amen. Und jetzt sagst du, was hat das mit mir zu tun? Ich bin kein Jude, ich stehe leider nicht in dem Bund, den die Frau da stand. 2. Korinther 6, Vers 17 und 18 gibt dir die Antwort. 2. Korinther 6, 17 und 18. Und ich werde euch annehmen und werde euer Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. In dem Augenblick, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, wo du gesagt hast, sei du der Herr in meinem Leben, bist du eingetreten in einen Bund mit Gott. Das feiern wir beim Abendmahl, das bekennen wir, das essen wir, das trinken wir, diesen Bund. Wir sagen, wir sind Männer und Frauen des Bundes. Und du bist ein Sohn, du bist eine Tochter. Du bist jemand, der eingetreten ist in diesen Bund und für den dieser Bund genauso gilt wie damals für die Frau. Und Teil dieses Bundes ist unter anderem, nicht nur unter anderem Heilung, Gesundheit, Versorgung und viele andere Dinge. Und du darfst diese Dinge im Glauben angehen auf der Grundlage dessen, was Jesus für dich getan hat und dass er dich hereingenommen hat in diesen unverbrüchlichen, unauflöslichen Bund, den Gott mit dir geschlossen hat. Preis dem Herrn. Sowas begeistert mich total. Und das sagt der Herr auch heute zu uns. Du bist Sohn, du bist Tochter. Nimm das, was das Wort Gottes dir sagt. Und dann, und will langsam zum Ende kommen, steht hier, dass Jesus sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Und dieses Wort Heilung, geheilt sein, bedeutet viel, viel mehr als nur körperliche Heilung. Das Wort, was hier im Griechischen steht, das ist das Wort Sozo. Und das bedeutet natürlich körperlich heilen, das bedeutet aber auch retten, das bedeutet helfen, das bedeutet befreien, das bedeutet freisetzen. Und als Jesus zu der Frau sagte, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden, da hat er von etwas viel Größerem gesprochen als nur von der körperlichen Heilung. Und wisst ihr, die Frau, die brauchte auch mehr als nur körperliche Heilung. Lass uns das nochmal kurz anschauen. Hier steht, dass sie von ihrer physischen eigentlichen Krankheit und der Ursache der Krankheit geheilt worden war. Hier steht, sogleich vertrocknete die Quelle des Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Also in dem Augenblick, wo sie Jesus berührte, wo sie das Gewand berührte, passierte körperliche Heilung. Die Ursache der Krankheit wurde sofort beseitigt. Sie hat sofort eine Linderung erfahren. Es ging ihr sofort besser. Sie merkte an ihrem Leib, dass sie geheilt war. Das heißt, es muss irgendwas in ihr vor sich gegangen sein. Vielleicht hat sie plötzlich neue körperliche Kraft gehabt und merkte einfach, da kommt eine neue Vitalität auf mich. Die Symptome verschwanden, es ginge sofort besser. Aber das Zweite, was mindestens genauso wichtig ist, ich glaube, dass sie auch von den Folgen der Behandlungsfehler der Ärzte geheilt worden ist. Hier steht nämlich, dass sie zu vielen Ärzten gegangen ist, dass sie vieles erlitten hatte und dass es nicht besser geworden ist, sondern schlimmer. Und ich möchte nicht wissen, was die da verbrochen haben und was die an Kurpfuscherei an der Frau da begangen haben. Ich meine, die Heilkunst damals war schon, also sagen wir mal, relativ weit entwickelt. Es gibt erstaunliche Sachen, die wir lesen, was in Mesopotamien und Ägypten und anderswo an Eingriffen und medizinischen Behandlungen und so weiter vollbracht worden ist. Das ist manchmal schon erstaunlich. Natürlich überhaupt nicht vergleichbar zu dem, was wir heute haben, auch hygienisch und so weiter. Aber Fakt ist, dass die Ärzte ihr nicht geholfen haben, sondern dass es schlimmer geworden ist, dass sie noch mehr kaputt gemacht haben. Und ich glaube, dass in dem Augenblick, wo sie geheilt worden ist, auch die Behandlungsfehler der Ärzte beseitigt worden sind. Das musste so sein. Und das heißt, dass nicht nur die eigentliche Krankheit, sondern auch das, was drumherum passierte, vom Herrn angerührt worden ist. Und noch etwas, davon bin ich auch sehr überzeugt. Ich glaube auch, dass sie von der seelischen Qual befreit worden ist, die diese Krankheit auf sie gebracht hatte. Du darfst ja nicht vergessen, diesen emotionalen Schmerz. Ja, sie geht zum Arzt, sie hat Hoffnung, vielleicht kann der mir helfen. Sie bezahlt viel Geld und es passiert nichts. Es wird schlimmer, Frust. Sie geht zum nächsten Arzt. Die Leute sagen, hey, du geh doch mal da und dahin, das ist eine Koryphäe und so weiter. Geht dahin, bezahlt viel Geld, das musste man damals bezahlen. Und es war teuer, sich vom Arzt behandeln zu lassen. Bezahlte das Geld, der machte irgendwas und sie merkte, oh, es ist schlimmer geworden, es ist nicht besser geworden, schlimmer. Und das kann mir vorstellen, dass es dieses Auf und Ab, Hoffnung, Enttäuschung, dass es für die Frau quälend war, dass sie den Mut verloren hat und die Hoffnung, dass irgendwann überhaupt mal irgendetwas passieren würde. Und das Zweite war, diese seelische Qual zu wissen, ich bin ausgestoßen aus der Gesellschaft. Ich bin durch diese Krankheit nicht nur körperlich gequält, nicht nur finanziell ruiniert, ich bin auch ausgestoßen. Ich darf mit niemandem Kontakt haben, mit niemandem Gemeinschaft haben. Die Frau war einsam, die saß alleine zu Hause und hatte wahrscheinlich noch nicht mal mehr die grundsätzlichsten menschlichen Kontakte. Sie war ausgeschlossen und ausgestoßen aus der Gesellschaft. Was für eine Enttäuschung und eine Qual. Und letztendlich glaube ich, dass sie sich eigentlich auf ihren Tod vorbereitet hat. Sie hat gemerkt, 12 Jahre lang ist es so, es wird nicht besser, es wird immer schlimmer, ich werde sterben. Und das macht was mit Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach in einer Depression auch mittlerweile war und zu Hause saß. Und wenn der Herr sagt, sei geheilt, geh hin in Frieden, sei geheilt von deiner Plage, dann glaube ich und bin ich fest von überzeugt, dass er auch die seelischen Qualen und die seelischen Schmerzen, die diese Krankheit auf sie gebracht haben, mit geheilt hat. Das Dritte, was ich auch sehe, ich glaube auch, dass sie aus ihrer wirtschaftlichen Notlage befreit worden ist und dass sie vor dem endgültigen wirtschaftlichen Zusammenbruch bewahrt worden ist. Medizinische Behandlung, ich habe es gerade gesagt, war teuer. Und hier steht, sie hat ihre ganze Habe aufgewendet. Das heißt, die Frau war arm. Die hatte kein Geld mehr. Und das war die Aussicht, wahrscheinlich noch dieses Haus oder den Raum, wo sie da war, auch noch verlassen zu müssen. Und dann als mit den Aussätzigen vor dem Stadttor darum zu vegetieren, das war wahrscheinlich ihre Aussicht. Und ich glaube, es steht hier nicht, aber ich glaube, dass Jesus ihr auch in dieser Hinsicht Heilung und Wiederherstellung und Rückerstattung zugesprochen hat. Du bist eine Tochter Abrahams, du stehst in deinem Bund und du sollst nicht arm bleiben, sondern ich kümmere mich um all deinen Mangel, um all deine Not. Und das ist ja das, was wir auch in unserem Leben spüren und erleben. Wenn der Herr uns berührt, berührt er viele, viele Male nicht nur die äußeren Symptome. Wenn er uns heilt, heilt er viele Male auch unsere inneren Schmerzen, heilt er Dinge, die in unserer Psyche dahinter liegen. Wenn er uns versorgt, dann füllt er nicht einfach nur einen Mangel aus, sondern gibt uns neues Vertrauen und neues Glauben und neuen Glauben und füllt auch den dahinterliegenden Mangel aus. Das heißt, der Herr macht immer ein umfassendes Werk. Er heilt uns im weitesten Sinne und das dürfen wir auch erwarten, weil der Herr nie nur auf einzelne Aspekte schaut. Vielleicht sind manche Dinge im Fokus und du sagst, du, ich brauche jetzt unbedingt dieses oder jenes, aber der Herr sieht immer den ganzen Menschen und berührt uns immer als ganzen Menschen. Und das finde ich so wunderbar vom Herrn, dass er uns in unserem ganzen Sein sieht und weiß, was für uns gut ist und das für uns tut. Preis dem Herrn. Die Frau merkte am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Auch hier kommt noch einmal so die Reihenfolge, die wir sehen. Sie entwickelte Glauben, sie hörte das Wort, sie sprach im Glauben, sie handelte, dann empfing sie die Heilung und dann merkte sie am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Nicht vorher. Nicht vorher. Und das führt mich so zu der Abschlussfrage, was ist eigentlich, wenn ich im Glauben gebetet habe und doch nichts, noch nichts sichtbar geworden ist? Was ist denn, wenn ich bete und ich merke gar nichts? Bei der Frau passierte die Heilung ja sofort, relativ schnell, aber manchmal ist es so, dass Dinge länger brauchen. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Was mache ich denn, bis das, was ich erbeten habe, das, wofür ich glaube, sichtbar wird? Nun, da will ich dir sagen, wenn es so ist, dann bleib dran. Bleib einfach dran. Hör nicht auf, wirf nicht die Flinte ins Korn, sag nicht, boah, hat alles nichts gebracht, sondern bleib dran. Und wenn es dauert und wenn es Jahre dauert, bleib an dem dran, was du als Glauben in deinem Herzen hast. Glaube, dass du empfangen hast und bleibe dabei. Bitte auch nicht wieder und wieder für dieselbe Sache, sondern danke dem Herrn. Du kannst sagen, Herr, ich danke dir dafür. Ich sehe die Heilung noch nicht, ich sehe die Versorgung nicht, aber ich danke dir dafür. Sie ist unterwegs, im Himmel ist sie freigesetzt, du hast es verheißen. Ich danke dir, danke Herr, dass es zu mir kommt, danke, dass es da ist und dass ich es auch im Sichtbaren empfange. Fahre fort damit, Gott für die Gebetserhörung zu danken und fahre auch fort damit, das Wort Gottes über deinem Leben zu bekennen. Weißt du, wir haben auch Zeiten in unserem Leben gehabt, wo wir wirklich Mangel hatten, wo wir nicht viel Geld zur Verfügung hatten und wir haben gebetet und haben gesagt, Herr, danke, du bist unser Versorger und wir glauben dir, dass du über Bitten und Verstehen hinaus versorgen kannst und das haben wir getan, bis die Versorgung sichtbar war. Das war nicht sofort irgendwie, dass der Geldbriefträger, gibt es ja nicht mehr, dass der geklingelt hat und gesagt hat, hier habe ich nochmal für euch irgendwie 1.000 Mark oder 1.000 Euro oder so. Das waren Dinge, die brauchten eine gewisse Zeit, aber wir haben nicht aufgehört, das über unserem Leben auszusprechen, weil es die Wahrheit ist, weil es die Verheißungen des Wortes Gottes sind und die Gott für uns gesagt hat. Also bleibe bei deinem Bekenntnis. Wenn du gebetet hast, mach dein Bekenntnis nicht durch andere Dinge ungültig und knock das Ganze wieder aus. Wer von euch kennt die Geschichte von Michel aus Lönneberger? Die allermeisten, ne? Die Jungen nicht so, aber die Älteren kennen die Geschichte. Ihr erinnert euch ja daran, da gibt es so eine alte Dame, die Kröser Maja, ne? Das ist so ein bisschen so eine Spökenkickerin, so, ne? Die weiß alles, die geht in meinem Dorf rum, die ist ganz oft da bei dem Michel und bei der Familie im Haus und so weiter. Und sie ist manchmal nicht so ganz positiv, ne? Sie redet immer so allerlei Sachen und von Spuk hier und schlimmen Sachen dort und verbreitet auch manchmal falsche Gerüchte und so weiter. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wo der Alfred krank geworden ist. Der hat sich einen Finger geschnitten, das hat sich entzündet, der hat eine Blutvergiftung bekommen und der ist richtig schwer krank geworden und lag dann im Bett. Ne? Und das ist eine meiner Lieblingsepisoden aus diesen Filmen. Ich gucke die ja manchmal mit Karl. Und da kommt also die Kröser Maja in diesen Raum rein, wo der Alfred da liegt, ja, der Fieber und Schüttelfrost und Blutvergiftung und so weiter. Und dann geht sie ans Bett und sagt, oh Mann, der Alfred, der wird sterben. Ne? Das wird er nicht überleben, der wird sterben. Und dann sagt die Mutter von Michel, Kröser Maja, jetzt hör auf mit diesem negativen Gerede. Und dann schaltet sie um und sagt, ja, ja, Alfred, du wirst wieder ganz gesund werden. Aber mir ist eigentlich schleierhaft, wie sie mit dem Sarg durch die enge Tür kommen wollen. Und ich dachte, das ist ein Paradebeispiel, wie man seine eigenen Aussagen, seine eigenen Worte sofort ungültig machen kann und umdrehen kann. Und ihr Lieben, lasst uns nicht sein wie Kröser Maja, sondern lasst uns bei dem Bekenntnis des Wortes Gottes und der Wahrheit bleiben, an den Verheißungen Gottes festhalten. Preis dem Herrn. Amen.